Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Die schon mal auf dem Karnevalszug waren, haben gesagt, das ist einfach noch eine geile Erfahrung. Also das will ich dann heute auch miterleben und gucken, wie es ist einfach.
Ja, ich hoffe genauso wie im Stadion. Ja. Dass die Leute auch so abgehen und alles feiern. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall gut für Stimmung sorgen.
Oh ja, das haben sie gemacht. Ragnar Ache und Zeit Elmaler auf dem FC-Wagen beim Kölner Rosenmontagszug. Sie haben Kamelle ohne Ende geworfen, sie sind gefeiert worden und hatten damit ja dann doch noch einen versöhnlichen Karnevalsabschluss. Auch der Trainer Lukas Kwasniok, der stand auch mit auf dem Wagen. Also das Trio hatte Spaß. Sportlich gesehen war Karneval leider wieder mal vorzeitiger Aschermittwoch und damit willkommen zu einer neuen Folge des Radio Köln FC Podcasts. Hätte mir ein anderes Intro gewünscht, ja, mit Kölle Alarv, ein dreifaches Kölle Alarv aus Stuttgart. Aber das war leider nichts. 1:3 ist es am Ende ausgegangen. Die nächste Niederlage nach der ärgerlichen, bitteren Heimpleite gegen Leipzig. Ja, und auch bei diesem Spiel wiederholt sich so einiges, was auch ich hier im FC-Podcast schon öfter erzählt habe. Topspiel wieder verloren gegen einen Top-Gegner, trotz guter oder auf jeden Fall ordentlicher Leistung. Das zieht sich durch die komplette Saison und deshalb kommt der FC dann auch, was das Ziel Klassenerhalt betrifft, jetzt nicht so richtig von der Stelle. Also es hat sich tabellarisch ja nicht viel verändert, weil auch die meisten Konkurrenten ihre Spiele verloren haben. Das zum Teil auch ziemlich deftig, ja, zum Beispiel die Mainzer 0-4 in Dortmund, der FC St. Pauli 0-4 in Leverkusen, Gladbach 0-3 in Frankfurt. Die Heidenheimer knapp mit 0-1 verloren in Augsburg. Wolfsburg holt immerhin einen Punkt in Leipzig. Ja, das, was der FC nicht geschafft hat, zu Hause gegen die Leipziger. Den Wölfen ist es jetzt auswärts sogar gelungen. Aber trotzdem, es ist so eng da alles beisammen. Der Vorsprung nicht besonders üppig. Nach wie vor 4 Punkte auf Relegation. Da steht Bremen im Moment und 6 Punkte auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Den FC St. Pauli. Ja, es ist ein Vorsprung, aber da darfst du dich um Himmels Willen nicht drauf ausruhen. Und wir bleiben beim Stuttgart-Spiel. Auch da war ja durchaus mehr drin. Wenn du nach 0-1 Rückstand zurückkommst, ausgleichst, so um die 80. Minute, es ist dann nicht mehr allzu lange zu gehen, dann ja, muss es natürlich das Ziel sein, einen Punkt mitzunehmen. Der wäre Gold wert gewesen, so hat es auch Marvin Schwäbe nach dem Abpfiff gesagt. Aber der FC hat es halt wieder mal verpasst gegen einen Großen der Bundesliga zu punkten. Wieso, weshalb, warum, klären wir gleich. Jetzt tauchen wir nochmal ein in dieses Samstagabend 18:30 Spiel, wer das sich ja schon vor dem Anpfiff überhaupt nicht gut angefühlt hat, weil die Gästekurve, also die der FC-Fans, leerer war als eigentlich geplant. Hier also nochmal die Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC Radio mit Stimmen vom Trainer Lukas Kwasniok, von dem leider einzigen Torschützen aus Kölner Sicht, Ragnar Ache, und Jan Thielmann.
Alaf aus dem Ländle und willkommen zum 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Heute leider ohne die aktive Fanszene, ohne die Ultras. Rund 700 ist die Weiterfahrt ab Rasthof-Siegburg untersagt worden wegen befürchteter Zusammenstöße mit Gladbach-Fans. Aber die knapp 5000, die hier sind, die sind bunt, die sind laut, die unterstützen die Mannschaft. Und die Jungs unten auf dem Feld, die wollen heute für ein dreifaches Kölle-Alarv sorgen. Auch wenn der Gegner natürlich mit dem VfB ein ganz, ganz starker ist. Ein weiteres Top-Team der Fußball-Bundesliga.
Gleich ja, ein 100%er gegen uns, den Undav glücklicherweise aus unserer Sicht nicht macht.
Und jetzt der FC am Ball in Person von Marvin Schwäbe, der angelaufen wird von Demirovic, den Ball lang reinschlagen muss, Richtung Mittellinie. Da kommt Postfecken zurück und dann plötzlich ist Undav durch, Undav, und Schwäbe hält im 1 gegen 1. Riesenchance für den VfB in der zweiten Spielminute.
Das hat die Mannschaft so leicht verunsichert, hatten zwar einen Abschluss von Kaminski.
Einfach mal wieder lang vorne rein, wieder Ache und dann die Schusschance, Kaminski, rechts vorbei, linker Fuß, rechts vorbei, hat er nicht sauber erwischt. Der Torschütze vom Hinspiel.
Den er vielleicht einen Ticken besser setzen kann, aber dann geht der VfB 1-0 in Führung.
Mittelstädt Führig über die linke Seite. Führig zieht ein paar Meter ins Zentrum, chippt den Ball in den Kölner Strafraum. Tor! Tor Stuttgart, Demirovic!
Da haben wir uns mannschaftstaktisch nicht ganz, ich will nicht sagen clever verhalten, aber da war es schon auch so, dass du weißt, dass Führig gerne in die Mitte zieht. Da kann man sicherlich den Spieler dann laufen lassen. Sind dann nicht ganz so wach auf dem am zweiten Pfosten auf den Chipball.
Der VfB wirkt da deutlich, deutlich stabiler, passsicherer, hat die besseren Ideen und marschiert schon wieder über die linke Seite. Führig im 1-1 gegen Thielmann. Führig steckt dann durch, der VfB im Strafraum und dann knapp links vorbei. Der Abschluss von Demirovic, fast der Doppelpack.
Dann hat sich aber die Mannschaft geschüttelt und das ist einfach ihr Naturell, das ist echt unglaublich, wie sie, auch wenn sie das Gefühl hat, mal unterlegen zu sein, sich immer wieder zurückarbeitet, zurückkämpft.
Wieder Thielmann. Wechselt rechts raus. Auch der Ball kommt an. Sebo Lonsen mit der Flankenmöglichkeit. An den 5-Meter-Raum. Keiner kommt dran, aber Bülter. Auf der linken Seite. Legt sich den Ball nochmal auf den rechten Fuß. Immer noch Bülter. Legt ab. Schuschor Thielmann. Und Nübel packt zu. 38. Minute. Immerhin ein Schuss aufs Tor vom FC durch Jan Thielmann.
Am Anfang die ersten 20 Minuten schwierig reingefunden, dann gegen Ende erste Halbzeit sind wir gekommen, haben unsere Torchancen herausgespielt. Wir hätten das ein oder andere machen können.
Schlusspfiff von Robert Hartmann, erste Halbzeit ist vorbei. Stuttgart geht mit einer 1-0 Führung in die Kabine.
Ich habe Ihnen auch gesagt, heute vor dem Spiel seid wieder so. Sorry, ich weiß, ich bin hier im Schwabeländle. Bei uns im Badischer sagt man Schmalzmucke. Also so lästige Fliegen, seid wie die lästige Fliegen, lasst nie nach, nervt den Gegner. Und das haben sie dann einfach ab der 20. Minute sehr gut hinbekommen.
Und der FC wieder im Ballbesitz. Schenk an die Mittellinie. Direktes Passspiel von Bülter in den Fuß von Kaminski. Der nimmt kurz Tempo raus, verlagert dann rechts raus in den Lauf von Sebo Lonsen. Der hat ganz viel Platz, kann gleich ansetzen zur Flanke. Sebo Lonsen, Kopf ist oben, Flanke kommt an den Fünfer, Kopfballmöglichkeit, Schuss! Rechts vorbei von Bülter.
Ich hatte das Gefühl, hey, es ist an der Zeit, dann offensiv zu wechseln. Das haben wir dann getan. Sind natürlich so ein bisschen all-in gegangen.
Kaminski, langer Ball Richtung Elmaler. Kommt da nicht hin. Setzt nach. Elmaler an der Strafraumgrenze. Elmaler aus der Drehung drüber. Ja, er geht volles Risiko. War schwer zu nehmen, der Ball. Hätte auch durchaus nochmal rechts rausspielen können. Aber so ist er. Wenn er die Chance hat, wenn er den ein bisschen besser trifft, dann kommt er ganz gefährlich aufs Tor. So fehlt ein guter Meter und Nübel muss nicht eingreifen. Aber dranbleiben, FC. Hier ist noch was möglich. Nächster Fehlpass Stuttgart. Abgefangen von Waldschmidt und Ache am Strafraum. Ache, Ache! Tor! 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 Ragnache gleicht aus zum 1-1. In der 79. Minute.
Lukas spielt den Ball rein, ich lasse ihn laufen. Dann dachte ich, okay, schießen geht noch nicht. Dann zur Seite gelegt und dann Lupfer. Also im Training letztes Mal hat es nicht geklappt bei Ron. Und jetzt hat es geklappt.
1-1. Und die Ecke-Party kann losgehen im Gästeblock.
Vor allem, wo wir es 1-1 gemacht haben, waren wir in einer guten Phase. Und ja, geben es am Ende doch zu einfach weg, würde ich sagen.
Schneller, erster Ballkontakt. Pass auf Karasor. Hendricks auf der linken Seite, Waldschmidt rutscht weg. Wieder Stiller, El Kanus mit der Hacke in den Lauf von Hendricks. Der flankt sofort rein, Tor, Stuttgart.
Und so wie ich das 1-0 versucht habe, schon auch spieltaktisch ein bisschen zu erklären, weil wir uns da besser anstellen können, muss man beim zweiten Tor einfach sagen, da kannst du suchen und wirst nicht so viel finden, sondern da hat es einfach der VfB sensationell gemacht.
Und die Stuttgarter im Kölner Strafraum haben viel Zeit. Querpass kommt nicht an, Nachschuss, nicht gut geklärt, Tor. Das ist die Entscheidung durch Dennis Undaf. 3-1 Stuttgart.
Wir stehen jetzt wieder am Ende nach einem ordentlichen Spiel da und haben keine Punkte. Das nervt uns.
Täglich grüßt das samstagabendliche Murmeltier. Mehr als ordentliche Leistungen gegen einen Top-Gegner und am Ende stehst du leider mit leeren Händen da.
Ja, das Murmeltier. Wir hätten es uns alle gerne erspart, inklusive dem Trainer Lukas Kwasniok. 1-3 in Stuttgart. Was hat Kwasniok vor dem Spiel gesagt? Wir müssen eigentlich gar nicht hinfahren. Natürlich mit einem Augenzwinkern, denn 18:30 Samstagabend, Topspiel. Können wir nicht, haben wir bis jetzt immer verloren. An Karneval gewinnt der FC traditionell ja auch nicht, nur 3 Siege in 26 Jahren. Und gegen Topgegner punkten wir ja auch sowieso nicht. Also das macht unterm Strich auch wieder eine Niederlage in Stuttgart, hat er vor dem Spiel gesagt. Und da hat leider recht behalten, auch wenn es so eigentlich nicht gemeint war mit der Ansage. Und ganz ehrlich, in der 79. Minute, ihr habt das Tor von Ragnar Ache, was übrigens ein sehr schönes war. Ich hatte in dieser 79. Minute tatsächlich das Gefühl, das kann jetzt auch bis zum Ende noch eine Jacke-Party werden. Im Gästeblock, bei allen FC-Fans, die zu Rust geblieben sind, da Karneval feiern. Wenn du so spät dann doch noch mit großem Aufwand zurück ins Spiel kommst, dich belohnst mit dem 1:1 Ausgleich, aber wie leider schon so oft in dieser Saison und gerade im neuen Fußballjahr, auf einen eigenen Treffer folgt relativ schnell ein weiteres Gegentor. Hatten wir schon in Heidenheim, hatten wir gegen die Bayern, die ich allerdings da ein bisschen rausnehmen würde, weil einfach die Qualität so hoch ist, da ist das jetzt auch nichts Außergewöhnliches, selbst wenn du mal triffst gegen die Bayern, dass du relativ kurz danach wieder einkassierst. Aber Freiburg, da ging es ja blitzschnell, das waren ja 60, 70 Sekunden, glaube ich, nur nach dem halben Tor von Meiner und dem halben Eigentor. Gegen Leipzig auch nur ein paar Minuten später nach eigenem Treffer wieder einkassiert. Ja, und jetzt in Stuttgart. Ist das noch Zufall oder passt da irgendwas nicht? Geht da die Konzentration flöten, unbewusst? So hat es Ragnar Ache zumindest mal angedeutet nach dem Abpfiff. Lukas Kwasniok hat sich auch dazu geäußert. In diesem Falle jetzt gegen Stuttgart macht er es eher an der Qualität, an der hohen Qualität des Gegners fest.
Der VfB bringt dann halt ganz gute Jungs. Und wenn der Stiller dann mit aufs Feld kommt und Wagnermann und Hendricks, dann kommt echt sehr viel Qualität von der Bank und dann kannst du nicht zwangsläufig immer in Mann-Mann bleiben. Gerade Stiller ist so schwer zu greifen. Und dadurch bekommen sie einfach so eine gewisse Dominanz. Du willst zwar dann ins Duell, aber bis du da bist, ist der Ball schon wieder weg. Deswegen, aus Basti seiner Sicht war das dann eben gut und aus unserer fühlt sich das dann so an, boah, du willst hin, kommst aber nicht ganz hin. Und ich glaube nicht, dass die Jungs passiver werden wollten, sondern der VfB hat es dann in dem Moment einfach über 3-4 Minuten gut gemacht und du läufst dann bisschen hinterher und das gibt dir dieses Gefühl, passiv zu sein.
Also ich gebe Lukas Kwasniok total recht, was die Qualität des Gegners betrifft und das war auch direkt erkennbar beim VfB nach diesem 1:1. Die wollten sofort nach vorne umschalten, wollten den Druck wieder erhöhen. Für mich sowieso unerklärlich, dass Stuttgart eigentlich relativ passiv in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist, zumindest für ihre Verhältnisse nicht mehr so mit Wucht nach vorne gespielt haben. Nach diesem 1:1 jedenfalls hat der VfB dann auch bedingt durch Wechsel sofort Druck gemacht. Aber auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ob es nicht einfach ein Mittel wäre, erstmal gar nicht zu versuchen, weiter das Spiel zu gestalten, sondern einfach das Spiel zu zerstören. Also bewusst mal hinzugehen und auch mal die Bälle wegzukloppen, ein bisschen härter vielleicht auch in die Zweikämpfe zu gehen, das Spiel immer mal wieder zu unterbrechen, um den Gegner erst gar nicht wieder in den Rhythmus kommen zu lassen, denn es war ja nicht mehr so lange zu spielen. Es waren dann nur noch 10 Minuten plus Nachspielzeit. Aber Stuttgart war gefühlt dann irgendwie sofort im Flow, hat nach vorne gespielt und Druck gemacht und das 2:1 ist dann natürlich herausragend gut rausgespielt. Also ganz schwer zu verteidigen. Hendricks perfekte Flanke und Demirovic, der ist einfach so abgezockt. Martel versucht da ja noch im Flug irgendwie was zu retten. Kommt nicht an den Ball und Demirovic muss aus kurzer Distanz dann den Ball nur noch über die Linie drücken. Keine Chance natürlich für Marvin Schwäbe in dem Fall. Also hier gegen den VfB. Ja, hat das natürlich auch viel mit der Qualität des Gegners zu tun, aber ich habe die anderen Spiele aufgezählt, allein in diesem Jahr. Und da hat das eben, glaube ich, nicht immer nur mit der Qualität des Gegners zu tun, sondern das ist dann auch ein bisschen Eigenverschulden, weil der FC dann vielleicht nicht mehr ganz so auf Spannung ist, nicht mehr ganz so konzentriert und fokussiert ist, so ein bisschen in der Euphorie. Gerade wenn ich das Heimspiel mal hernehme, jetzt nochmal gegen Leipzig, ne, da gleichst du aus, der Kessel kocht, 50.000 rasten aus, ja, und dann ein paar Minuten später macht Baumgartner das 2:1 und du liegst wieder hinten. Also da müssen sie sich irgendwie was einfallen lassen, dass sich diese Serie nicht fortsetzt und wir nicht auch da wieder sagen müssen, ja, täglich grüßt das Murmeltier, was schnelle Gegentore nach eigenen Treffern betrifft. Anderes Thema, was glaube ich dann auch später viele Fans in den sozialen Kanälen angesprochen haben, er ist das Wechselthema. Lukas Krasniok hat ja sehr, sehr offensiv gewechselt bei 0-1, zwei Innenverteidiger rausgenommen, zwei Offensive reingebracht mit Waldschmidt, mit Elmala. Hinten die Kette dann umgestellt, ja, ist da hohes Risiko gegangen, aber das ist ja dann auch erstmal aufgegangen. Also der FC ist ja dann zum Ausgleich gekommen. Emmerle hatte kurz vor dem 1-1 eine Aktion. Ja, da war dann zumindest schon mal so ein gewisser Druck auf Stuttgart und kurz danach macht Chabot ja diesen Passfehler und Waldschmidt schaltet blitzschnell um, schickt Ache auf die Reise und der verwandelt traumhaft. Also das ist ja durchaus dann alles aufgegangen bei allem Risiko. Nur hattest du dann bei 1-1 natürlich sehr, sehr viele Offensivspiele auf dem Platz und hinten halt nicht mehr so. Hören wir nochmal rein, was der Trainer dazu gesagt hat über diese sehr offensiven Wechsel.
Es war ja so, dass wir mit Sebulonsen und Lund haben wir zwei Jungs, die auf der Schiene spielen können, aber eben auch als Halbverteidiger. Der Lundi hat das schon zwei, dreimal gemacht, über 20, 25 Minuten in einem Spiel. Ich sehe das noch nicht von Beginn an, aber über eine gewisse Zeit kann er das mit seinem Tempo eben auch abdecken, diese Räume. Und Sebulonsen hat es ja die ganze Zeit gespielt. Und dann hast du mit Kaminski und Thielmann zwei sehr offensive Schienenspieler. Und deswegen war das jetzt nicht so wirklich außergewöhnlich aus meiner Sicht. Und ja, hinten raus war dann einfach all in angesagt. Also dann willst du nochmal irgendwie Fußballqualität, also so gute Fußballer auf dem Feld haben und dann musst du ja irgendwie jemanden opfern. Also das war jetzt dann nicht mehr so spieltaktischer Natur, sondern einfach anderer Spielertypen.
Ja, also ganz hinten raus sind ja noch Husen Basic und Kainz gekommen. Beide Sechser sind dann auch noch rausgenommen worden. Da stand es aber dann eben schon wieder 2-1 für Stuttgart. Das kann ich dann auch wieder nachvollziehen, dass du dann einfach nochmal, wie Kwasniok da gesagt hat, all in gehst, nochmal wirklich alles bringst, was irgendwie offensiv noch geht, um vielleicht doch nochmal die Wende zu schaffen, wenngleich ich direkt das Gefühl hatte mit dem 2-1 Game Over. Da geht, glaube ich, nicht mehr viel. Auch die Körpersprache war nicht mehr ganz so da, dass du das Gefühl hattest, ja, die Jungs, die glauben jetzt noch daran, dass sie ein zweites Mal in dieses Spiel zurückkommen können. Auf der anderen Seite aber eben nach diesem 1-1, vielleicht wäre es eine Möglichkeit gewesen, dann sofort zu reagieren und einen Abwehrspieler, Raff Vandenberg saß ja noch auf der Bank, reinzubringen, um hinten wieder die Abwehr zu verstärken und, denn das bewirkt ja so ein Wechsel auch immer, dann nochmal eine Pause ins Spiel reinzubringen. Stuttgart damit ja auch irgendwo den Rhythmus zu nehmen. Auch für sowas ist ein Wechsel immer gut und du hättest eben einen zusätzlichen weiteren Defensiven wieder auf dem Platz gehabt. Wäre aus meiner Sicht eine Überlegung gewesen, hat der Trainer nicht gemacht. Hinterher weiß es immer besser. Ich würde es, glaube ich, nicht daran festmachen, dass der Trainer da jetzt möglicherweise total falsch gewechselt hat. Nochmal, am Anfang ist es erstmal aufgegangen. Du bist auf 1-1 wieder rangekommen. Du kassierst dann einfach zu schnell das Gegentor und das hat eben auch ganz viel mit der Qualität des Gegners zu tun. Auf der anderen Seite eben auch damit, ja, dass du es nicht schaffst, dann dem Gegner so ein bisschen die Luft zum Atmen zu nehmen, indem du ja immer wieder mal das Spiel vielleicht unterbrichst, mal ein taktisches Foul machst, was auch immer. Und das vielleicht auch noch ganz kurz, Raff Vandenberg habe ich jetzt gerade angesprochen, den man vielleicht nach dem 1-1 noch hätte einwechseln können. Der hat ja abermals auf der Bank sitzen müssen, hat im Moment offenbar oder offensichtlich einen schweren Stand beim Trainer Lukas Kwasniok, denn Joel Schmid ist ja vorgezogen worden, der eine lange Verletzungspause hinter sich hat, jetzt seit ja, knapp zwei Wochen wieder trainiert hatte, wieder voll drin war im Betrieb und dann eben offenbar besser zum Gegner, zum VfB Stuttgart gepasst hat. So zumindest hat Kwasniok diese Aufstellung ja, gerechtfertigt oder erklärt, sagen wir es mal so.
Beim Joel war es einfach so, dass er nach seiner Verletzung schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und er hat halt einfach den Vorteil, eine unglaubliche Power und wir wollten heute den VfB Stuttgart von Beginn an eben auch in sehr viele 1-gegen-1-Duelle übers Feld dann auch so ein bisschen jagen und treiben und dann brauchst du halt diese Physis, die physisch vielleicht stärkste Mannschaft auf dem Feld gehabt, die mir zur Verfügung steht und dann musst du einfach die Tiefe in 1-gegen-1-Duellen sehr gut sichern können und da hat der Joel ja einfach nochmal Vorteile, was diese Rausbeschleunigung und auch in den Duellen zupacken angeht. Und deswegen habe ich mich heute für Joel entschieden. Ich finde auch nach der langen Verletzungspause hat er das absolut solide gemacht, aber ja, hat am Ende leider dennoch nicht ganz gereicht.
Ja, verstanden, aber schon bemerkenswert, ne, dass er Raf Vandenberg eine gewisse Körperlichkeit, physische Stärke abspricht gegenüber Joel Schmidt, der da offenbar mehr zu bieten hat, was dann eben auch vonnöten ist gegen einen VfB Stuttgart. Also der Niederländer hat im Moment einen schweren Stand. Bin gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Joel Schmidt, das muss man aber auch nochmal dazu sagen, vor seiner Verletzung eine Bank da hinten drin. Also hat für mich total immer überzeugt. Sehr zweikampfstark, ja, durchaus schnell unterwegs, kopfballstark, auch hatte ich, glaube ich, schon mal hier angesprochen im Podcast, ja, so eine Geschichte, wo Raf Vandenberg bislang nicht so den besten Eindruck hinterlassen hat, was das Kopfballspiel, den Defensivkopfball betrifft. Also im Moment hat Joel Schmidt die Nase vorne, hat deswegen auch in der Startelf gespielt, sein Comeback in der Startelf gegeben beim VfB Stuttgart, aber auch er hat es eben nicht verhindern können, zusammen mit der Mannschaft, dass am Ende eine Niederlage rausgekommen ist. Und hatte das etwa auch damit zu tun, dass der FC schon wieder keinen Elfmeter bekommen hat? Ich will kein großes Thema jetzt hier an der Stelle draus machen, aber es eben auch nicht unerwähnt lassen. Denn da war zumindest mal eine leicht diskutable Situation früh in der ersten Halbzeit. Flanke von außen in die Box. Ache will hin zum Ball, so ein bisschen Flugkopfballmäßig, wird von hinten von Mittelstädt gedrückt, fällt und es kommt kein Pfiff. Für mich musst du den auch nicht geben. Und ähnlich hat es auch Lukas Kwasniok gesehen, für ihn ein Kann-Elfmeter. Aber mit den Kann-Elfmetern und dem FC ist das in dieser Saison so eine Sache.
Es ist kein Muss-Elfmeter, aber klar, schon ein Kann. Wir kriegen aber keine Kann-Elfmeter. Wir müssen so klar sein, das war vergangene Woche leider beim Reggie auch noch viel klarer als am heutigen Tage. Ich finde schon auch, dass der VAR da nicht eingreifen muss. Aber für mich war es einfach ein zu heftiges Stoßen. Er hat die klar bessere Position und er wird nicht gepfiffen. Müssen wir akzeptieren.
Ja, im Heimspiel gegen Leipzig, da hätte es für mich definitiv einen Pfiff geben müssen. Bei einem V-Spiel an Ragnar Ache, ja, da haben wir noch gar nicht über den Handelfmeter gesprochen, der ja dann für wahnsinnig viele Diskussionen gesorgt hat. Auch da hätte ich gerne den Elfmeter gehabt für den FC, ihr wahrscheinlich auch. Hier gegen Stuttgart, es war ein Kontakt da, es war ein leichter Schubser. Reicht das, um dann auf den Punkt zu zeigen? Ich weiß es nicht. Aber so ganz Unrecht hat Kwasniok da nicht. Bei den 50-50-Entscheidungen geht es meistens eher nicht pro FC aus. Sagen wir mal so. Aber ich denke nicht, dass es letzten Endes daran gelegen hat, dass der FC als Verlierer den Platz verlassen hat. Er muss sich da an die eigene Nase fassen. Er muss gucken, dass er einfach auch selbst noch mehr Druck wieder nach vorne entwickelt. Denn allzu viele klare Torabschlüsse haben wir nicht gesehen in Stuttgart. Klare Torchancen waren der eher Mangelware. Ja, und das liegt auch so ein bisschen daran, auch das habe ich schon des Öfteren hier angesprochen, dass Jakub Kaminski offensiv einfach nicht mehr so in Erscheinung treten kann, wie noch zu Saisonbeginn im ersten Drittel der Saison, als er seine Tore erzielt hat, als er Tore vorbereitet hat. Der macht so viel, der ist überall zu finden, dass er alles irgendwie ganz ordentlich macht, aber nicht so richtig gut. Also soll gar nicht negativ oder abwertend klingen, aber das kann ja auch nur schwer funktionieren, wenn du überall gebraucht wirst und ganz, ganz viel auch nach hinten arbeiten musst, auch mal immer wieder sehr tief verteidigen musst, dann ist der Weg wieder nach vorne weit, dann kostet das Kraft, die Meter zu machen, dann fehlt dir vielleicht die Konzentration, ja, und die entscheidenden Körner im Torabschluss. Er wirkt dann auch nicht mehr so klar in seiner Entscheidungsfindung, weiß manchmal, glaube ich, selbst nicht, spiele ich jetzt nochmal ab, nehme ich den Schuss oder was auch immer. Es braucht wieder den alten Jakub Kaminski in der Offensive und es braucht auch wieder einen Unterschiedsspieler seit Elmar Lauch. Der kommt seit Wochen nicht mehr so zum Zug, wie wir das noch mit Begeisterung gesehen haben im ersten Drittel oder sagen wir mal sogar in der ersten Halbzeit der Saison. Er hat jetzt länger nicht mehr getroffen, in Heidenheim zuletzt, erstes Spiel im neuen Jahr, hat danach immer wieder auch seine Aktionen gehabt, Torchancen, ja, aber er macht sie im Moment nicht mehr. Ja, und auch einen Zeit Elmala, einen treffsicheren Zeit Elmala braucht der FC ganz, ganz dringend wieder zurück, um wieder zu punkten. Denn es braucht Punkte. Es ist, ich habe es zu Beginn nochmal gesagt, weiter so, so eng. Ja, und mit jedem Spieltag kann das eben nochmal enger werden, wenn wir jetzt auf den nächsten gucken. Da spielen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte zum Teil gegeneinander. Also da wird dann wohl oder übel einer oder bei einer Punkteteilung eben beide anschreiben. Und ja, dann könnte das noch enger zusammenrücken oder noch enger werden aus Sicht des ersten FC Köln, wenn er es selbst vergeigt. Und da kommt ja jetzt kein Schlechter, ne? Als Gegner, die TSG Hoffenheim, die ja, Überraschungsmannschaft dieser Saison, also dass die so durchstarten und so durch die Saison da fliegen und im Grunde alles in Grund und Boden spielen, mit Ausnahme der Bayern. Das, also ich habe damit nicht gerechnet, aber das ist schon stark. Die sind so richtig im Flow, auch im neuen Fußballjahr, haben 6 der 7 Spiele für sich entschieden. Nur gegen die Bayern waren sie unterlegen, aber da gab es auch früh den Platzverweis. Wer weiß, wie das sonst ausgegangen wäre. Also so schön dieses 1:0 war bei den Hoffenheimern, das war da noch eine ja, etwas andere Mannschaft auf dem Platz. Die hatte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gefunden und noch nicht so begeistert, wie sie es jetzt seit vielen Wochen, im Grunde schon Monaten tun. Also das wird nochmal eine unfassbar schwere Aufgabe für den FC, aber bin immer gerne ein Freund davon, eher das Positive zu sehen. Ja, du kannst auf der einen Seite sagen, oh, das rückt jetzt möglicherweise noch enger zusammen, weil eben untere Mannschaften auf jeden Fall punkten werden. Aber auf der anderen Seite, wenn du dein Ding durchziehst, wenn du selbst punktest, ja, dann kannst du wieder den nächsten Schritt machen in Richtung Zielklassenhalt. Und das wäre mal ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen, wenn du nach dem Hinspiel auch das Rückspiel gegen die TSG Hoffenheim gewinnst. Und unmöglich ist es nicht. Der FC hat, und da sind wir wieder bei täglich grüßt das Murmeltier, gegen alle Top-Mannschaften aus meiner Sicht überzeugen können, mithalten können, auf Augenhöhe spielen können, hatte immer seine Möglichkeiten auch zu punkten. Nur bitte, jetzt muss er sie dann endlich auch mal nutzen. Im Rheinenergiestadion, im eigenen Haus, mit 50.000 im Rücken. Die Hoffenheimer werden nicht allzu viele mitbringen, gehe ich mal schwer davon aus. Ey, einen raushauen und dann könnte das doch ein ganz, ganz großer Schritt sein, wo du dann vielleicht im Rückblick auf diese Saison sagst, genau an diesem 23. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim, da haben wir es eingetütet. Diese 3 Punkte, dieser Heimsieg, das war der entscheidende Push, der uns ins Ziel gebracht hat. Also so positiv gehe ich es jetzt erstmal im Vorfeld an, wissend, ne, dass das ein unfassbar schwerer Gegner sein wird. Mut zum Optimismus. So würde ich es jetzt mal nennen. Samstag 15:30 ist es soweit. Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, gegen den Tabellendritten. Und ihr seid hoffentlich live mit dabei. Könnt ihr gerne tun. Übers Radio Köln FC Radio. Ich kommentiere wie gewohnt für euch aus dem Rhein-Energie-Stadion. Und bei Radio Köln im Programm, da seid ihr in Ausschnitten immer live dabei. Unser Moderator schaltet dann raus zu mir, wann immer was Entscheidendes passiert. Also, ich hoffe, wir haben eine Verabredung. Samstag 15:30 Uhr, 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, was den Karneval betrifft. Das lassen wir dann hinter uns. Aber am Samstag, da ist es hoffentlich so eine Art sportlicher Neuanfang. Nach jetzt zuletzt 2 ärgerlichen Niederlagen in Folge. Für den 1. FC Köln. Bis dahin, madet Jod.
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.